Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Am 23. August besiegten die Fußballer des FC Bayern München im Finale der Champions League Paris Saint-Germain mit 1:0 und bekamen deshalb vom Deutschen Fußballbund eine Art Schonfrist. Die neue Saison hätte nämlich schon wenige Wochen später mit der ersten Runde des DFB-Pokals starten sollen. Das Spiel der Bayern gegen den Fünftligisten aus Düren deshalb aber verschoben. Heute wurde die Partie nachgeholt, allerdings nicht in Düren, weil das Hygienekonzept für den kleinen Verein nicht umsetzbar war, sondern in einer leeren Allianz Arena in München. Taufik Khalil berichtet.
Der FC Bayern München gewinnt mit 3:0 gegen den Fünftligisten 1. FC Düren. Die wollten besser sein als Barcelona und Schalke, die 8:2 und 8:0 gegen die Bayern verloren hatten. Das schaffen die Dürener, weil die Bayern am Ende auch mit dem 3:0 zufrieden sind. Die Tore zweimal Choupo-Moting und einmal Thomas Müller per Foulelfmeter. Die Neuen beim FC Bayern haben gezeigt, dass sie durchaus ganz gute Verstärkungen sein können. Allen voran Bunas Sar als Rechtsverteidiger, Costa sehr beweglich, Choupo-Moting Doppeltorschütze. Auch ein absolutes Top-Ergebnis heute Abend. Alexander Nübel im Tor, keine Schwächen. Und Marc Rocker im Zentrum, ebenfalls einer für die Zukunft. Die Bayern gewinnen 3:0, ziehen in die zweite Runde und Düren fährt stolz nach Hause.
Und schon am Samstagabend steht für den FC Bayern wieder das Alltagsgeschäft Bundesliga an. In Bielefeld wird aber vermutlich wie in München heute auch vor leeren Rängen gespielt werden. Aufgrund der ansteigenden Corona-Zahlen müssen die Fans vor dem Fernseher wohl erst einmal wieder mit Geisterspielen vorlieb nehmen. Aber immerhin, die Übertragung der Spiele ins Fernsehen ist gesichert. Die Deutsche Fußballliga hat dafür allerdings ihr Hygienekonzept anpassen müssen. Maximilian Rieger mit den Einzelheiten.
Wer aus einem Bundesliga-Stadion berichten möchte, der muss beim Einlass einen Fragebogen ausfüllen. Hat man Symptome? Ist man Corona-positiv getestet? Und ist man in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen? Wer einmal Ja sagt, ist raus. Und weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD und Sky inzwischen in Risikogebieten leben, hätten sie am Stadiontor Probleme bekommen. Deswegen hat die Deutsche Fußballliga ihr Hygienekonzept angepasst. Ein Aufenthalt in einem Risikogebiet ist nicht mehr per se ein Ausschlusskriterium. Wenn bei einer kurzen Befragung die Person glaubhaft machen kann, sich an alle gängigen Hygieneregeln gehalten zu haben, darf sie ins Stadion unter strengeren Auflagen. Statt 1,50 Meter sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens 2 Meter Abstand halten, immer einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich nicht in geschlossenen Räumen aufhalten. Und wenn das nicht zu vermeiden ist, muss der Raum gut durchlüftet sein. Durch diese Regelung hat die DFL es zumindest erstmal geschafft, die Übertragung der Spiele zu sichern.
Aber ein Spiel konnte die DFL nicht sichern. Die Zweitligapartie Osnabrück gegen Darmstadt musste wegen mehrerer Corona-Fälle verschoben werden. Burkhard Tillner.
Nach positiven Tests auf Covid-19 bei 2 Spielern war seitens der zuständigen Gesundheitsdienste häusliche Quarantäne bis einschließlich des kommenden Mittwochs für einen Großteil des Teams angeordnet worden. Die Osnabrücker hatten daraufhin die Absage beantragt. Die DFL hat auch schon für dieses Spiel gegen Darmstadt einen Nachholtermin bestimmt. Am Mittwoch, dem 28. Oktober, soll das Spiel an der Bremer Brücke stattfinden. Damit wird der VfL Osnabrück mit 3 Spielen binnen 7 Tagen in Heidenheim gegen Darmstadt und Sandhausen seinen Spielbetrieb wieder aufnehmen.
Razzien beim Deutschen Fußballbund, inzwischen ein gewohntes Bild. Letzte Woche waren 6 heutige und ehemalige hochrangige Funktionäre das Ziel von Hausdurchsuchungen. Der Vorwurf: Steuerhinterziehung. Es geht um angeblich nicht versteuerte Einnahmen in Millionenhöhe aus Bandenwerbung bei Länderspielen in den Jahren 2014 und 2015. Aber wie sich jetzt herausstellt, hätte es eine Razzia in diesem Ausmaß gar nicht gebraucht. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung erklärt, wieso.
Also, dass eine Staatsanwaltschaft mit 200 Leuten loszieht im Kontext einer schon bezahlten Steuerschuld von 4,7 Millionen Euro, das ist schon sehr erstaunlich. Umso mehr, als das Steuerproblem zwischen dem DFB und den Finanzbehörden ja bereits gelöst worden ist und der Verband vor einigen Monaten auch die 4,7 Millionen schon vorauseilend überwiesen hatte, ohne dass die Abschlussrechnung des Fiskus vorlag. Auch geht es ja in dieser Causa jetzt nicht um ein klassisches Motiv der Steuerhinterziehung, nämlich persönliche Bereicherung. Hier ist nur der Verband begünstigt worden und ich glaube nicht, dass das jemand bewusst macht und auf die eigene Kappe nimmt, einen reichen DFB noch reicher zu machen. Andererseits bleibt aber auch der Fakt, die Strafbehörde pocht darauf, dass trotz der späten Einigung zunächst Steuerhinterziehung vorlag und von so einer kann man sich nicht einfach durch die spätere Nachzahlung befreien. Dafür braucht es eine Selbstanzeige. So eine gab es nicht, doch insgesamt und angesichts der Tatsache, dass eigentlich alle relevanten Akten zu den Vorgängen den Ermittlern zugänglich waren, bleibt natürlich ein dickes Fragezeichen zur Verhältnismäßigkeit dieser Razzien.
DFB-Präsident Fritz Keller wusste das alles natürlich auch schon letzte Woche, hat sich aber trotzdem für volle Transparenz ausgesprochen und auch angekündigt, die Ermittlungen voll und ganz zu unterstützen. Bahnt sich da vielleicht der nächste interne Machtkampf beim DFB an?
Also ich denke, der interne Machtkampf ist schon voll im Gange. Eine tiefe Bruchlinie verläuft da nach allem, was man intern hört, zwischen Präsident Keller und den drei altgedienten, jetzt beschuldigten Funktionären, also Vizepräsident Koch, Schatzmeister Osnabrügge und Generalsekretär Curtius. Keller hat seit der Razzia eine geradezu demonstrative Distanz zu diesen dreien aufgebaut. Er hat kein Wort für sie eingelegt in seinen Statements, nicht mal von Unschuldsvermutung war da die Rede. Das Bild, das immer klarer wird, sieht so aus: DFB-Chef Keller, der erst seit einem Jahr im Amt ist und eher ein Mann der Liga und des Profibetriebs, der war eigentlich als eine Art Frühstücksdirektor vorgesehen. Das Präsidentenamt ist ja deutlich verschlankt worden, was Funktionen und Zuständigkeiten angeht. Und jetzt könnte er die geschwächte Position der anderen drei bisher starken Funktionäre nutzen, um die Interessen der Fußballliga und auch der Großclubs wie Bayern München zu forcieren, indem die Kompetenzen von Amateuren und der Basis weiter zurückgeschnitten werden. Das ist ja ein ständiges Anliegen des Profilagers.
Jetzt hat der DFB heute nach einer außerordentlichen Präsidiumssitzung die Vorwürfe der Steuerhinterziehung zurückgewiesen. Auch Fritz Keller hat sich in einem Statement hinter die Beschuldigten seines Verbandes gestellt. Also alles wieder geklärt beim DFB?
Nein, also für Fritz Keller dürfte das heute zwar ein politischer Rückschlag sein, dass die externen Fachprüfer in der Steuerkausa festhalten, dass die behördlichen Maßnahmen unangemessen und völlig überzogen seien, aber dass er sich erst jetzt, bezeichnenderweise 8 Tage nach den Razzien, öffentlich hinter seine Spitzenleute stellt, ist ja erkennbar auf diesen Prüfbericht zurückzuführen und keineswegs darauf, dass nun ein echtes Umdenken stattgefunden hat oder irgendetwas im internen Machtkampf geklärt sei.
Sagt Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Das Gespräch kann online und in der Deutschlandfunk-Audiothek noch einmal in voller Länge nachgehört werden. Tennisspieler Alexander Zverev ist nach einem eher enttäuschenden Auftritt bei den French Open inzwischen zurück in Deutschland. Der 23-Jährige schlägt in diesen Tagen beim ATP-Turnier in der Kölner Lanxess Arena auf. Köln zählt inzwischen auch als Risikogebiet, deshalb sind Zuschauende in der Arena nicht mehr zugelassen. Zverev schien das bei seinem Auftaktmatch heute aber nicht zu stören, berichtet Stefan Kaussen.
Sportlich lief es rund beim 6:4 und 6:1 gegen den Spanier Fernando Verdasco. Das Gewöhnungsbedürftigste ist und bleibt dabei eine Halle ohne Fans, aber mit eingespieltem Applaus vom Band.
Irgendwann hat man es nicht mehr gehört, weil ich weiß ja, ich sehe es ja, wir spielen im leeren Stadion. Mir ist es relativ egal. Es kann so bleiben, es kann ausgemacht werden, es kann lauter sein, das kann das Turnier entscheiden.
Die Nummer 7 der Welt ist in Köln an 1 gesetzt und als US Open-Finalist natürlich der große Favorit. Erst recht im Viertelfinale gegen einen Qualifikanten, den Südafrikaner Lloyd Harris.
Ich kenne ihn nicht, um ehrlich zu sein. Er ist zwar mein Alter, aber natürlich spielt er hier gutes Tennis, durch die Quali gekommen, deswegen hat er schon ein paar Matches hinter sich. Und ja, mal schauen, was auch mich trifft, aber er hat auch hier ein paar gute Gegner geschlagen, deswegen wird es kein einfaches Match werden.
Wenn der 23-jährige Hamburger so spielt wie beim Zweisatzsieg gegen Verdasco, dürfte das jedoch zweitrangig sein. Alexander Zverev alleine entscheidet mit seiner Form, wie lange er noch in einer großen leeren Halle Applaus vom Band bekommt.
Und vermutlich wird bald auch die Handball-Bundesliga wieder in großen leeren Hallen ihre Spiele austragen müssen. Heute wurde der 4. Spieltag eröffnet, unter anderem mit der Partie zwischen den Füchsen Berlin und Hannover Burgdorf, vor noch 750 Fans in Berlin. Jens-Christian Gußmann fasst die Partie zusammen.
Die Kadertiefe, die hat das Spiel Füchse Berlin gegen Hannover Burgdorf letztendlich entschieden. Zur Halbzeit führten die Gastgeber nur knapp, 12:11. Sie machten sich das Leben mit ihrer viel zu hohen Fehlerquote selber unnötig schwer. Auch im zweiten Abschnitt dauerte es lange, bis sich die Füchse endlich absetzen konnten. Während sie fröhlich durchwechselten und jeder Neue, vor allen Dingen im Rückraum, überzeugte, hatte Hannover nicht mal eine gleichwertige erste Sieben zu bieten. Nationalspieler Fabian Böhm, Neuzugang Johann Hansen und Torhüter Lesjak, der nach dem Wechsel auch noch abbaute. Das war viel zu viel Druck auf viel zu wenig Schultern, um den Füchsen über 60 Minuten Paroli bieten zu können. So siegten die Berliner 31:27 und taten noch etwas für ihr angeknackstes Selbstvertrauen. Im Jahr 1 nach dem dänischen Weltmeister Morten Olsen scheint es für Hannover eine schwierige Saison zu werden.
Und in den anderen Spielen besiegte Leipzig die Rhein-Neckar Löwen mit 28:23, Wetzlar den Bergischen HC mit 22:20 und der SC Magdeburg die Eulen Ludwigshafen mit 28:22. Und das war Sportaktuell an diesem Donnerstagabend. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch.